Wir reden vom Heiligen Geist. Und wir haben schon gehört, dass die größte Wirkung des Heiligen Geistes ist, dass er uns zu sich, zu Gott, zu Jesus Christus zieht. Und unsere Umkehr zu Gott, dass wir ihm unser Leben anvertraut haben, das ist das größte Werk, das wir erleben. Aber der Heilige Geist, und das haben wir auch in einem der Lieder heute gesungen, er bewegt uns, animiert uns zur Umkehr, vielleicht zu einer neuen Umkehr. Er bewegt uns dazu, dass wir als Christen leben. Er belebt uns. Nun, dieser Gott, Jesus Christus, an den wir glauben, hat uns durch den Heiligen Geist auch begabt, und zwar jeden Christen, mit unterschiedlichsten Gaben, und wir haben sie bei der letzten Predigt vor 2 Wochen Gnadengaben genannt, denn es ist geschenkt, umsonst, eine echte Gabe. Deshalb können wir auch Gott, mein Herr, nennen, weil wir ihm unser Leben anvertraut haben. Und das ist auch etwas, was der Heilige Geist in uns bewegt, dass wir, selbst wenn wir manchmal das gar nicht so schaffen, weil wir so schwach, so fertig sind, dass wir auch im Geist beten können und Gott immer wieder, Jesus immer wieder, mein Herr nennen. Nun geht es heute um ein weiteres Thema, nämlich um die Vielfalt und den Sinn der Geistesgaben. Dazu habe ich einen Text aus dem 1. Korinther 12 mitgebracht, nach der Schlachterübersetzung. Und das möchte ich jetzt vorlesen, ihr könnt das mitverfolgen. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Herr, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zu allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in denselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in denselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort, und es wird uns heiß, wenn wir das so lesen und hören. Deshalb bitten wir dich um dein Wirken durch deinen Heiligen Geist, dass du uns dieses Wort verständlich machst. Und wir bitten dich, dass du uns beruhigst, öffnest, dass du mit deiner Liebe uns umgibst. Und dafür danken wir dir schon im Voraus. Amen. Zu dem Text 3 Fragen. Wie sind die Gnadengaben? Dann, wozu sind diese Gaben da? Und die letzte, wie werden die Gnadengaben verteilt? Wie sind die Gnadengaben? Wir haben doch im Vers 4 und 5 gelesen, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste. Inmitten von dieser Themenbehandlung der Gaben spricht der Apostel plötzlich von Diensten. Man hätte gedacht, Gaben, okay, kriege ich, ich werde begabt, dann lege ich mich in einen Fernsehsessel und da habe ich's. Nein. Dienst Dienste werden hier genannt. Dienste sind nicht gerade und nicht immer berauschend, würde ich sagen. Nicht immer ekstatisch. Wenn man so Kaffee kocht oder putzt oder am Klavier sitzt oder was auch immer. Sie sind nicht immer wirklich spektakulär und stellen uns auch nicht immer ins Rampenlicht. Was haben denn Dienste mit Gnadengaben zu tun? Was hat sich denn Gott und der Apostel hier gedacht? Der Apostel schreibt weiter, doch es ist derselbe Herr. Das heißt, auch das Dienen ist durch den Heiligen Geist gewirkt. Denn es gibt noch eine Option. Man hat Gaben, Gnadengaben und behält sie für sich. Man hat eine Schatzkiste, setzt sich auf diese Kiste und kaut an irgendwas oder schläft ein. Und keiner weiß davon. Praktisch heißt das, wenn jemand in Treue sein Leben Jesus hingibt, das heißt anvertraut, dann ist auch dies ein Wirken des Geistes Gottes. Und wenn ein Christ sich dafür einsetzt, Gottes Werk voranzutreiben, auch dann und gerade dann, wenn niemand neben ihm steht und ihn beobachtet und ihm bewundert zusieht, dann ist auch der Geist Gottes, der in ihm wirkt und ihn zum Dienen mit seinen Gaben bewegt. Die Korinther waren auf bestimmte Gaben fixiert, zum Beispiel Zungenrede. Und sie übersahen, dass es so viele andere Gaben unter ihnen gab, durch die Gott unter ihnen wirkte. Es geht also nicht nur um irgendwelche beeindruckende, übernatürliche Gaben, sondern auch und vor allem um das schlichte und einfache Dienen. Einsetzen dieser Gaben. Und diese Gaben, wie gesagt, sind nicht immer so, dass das sofort ins Auge fällt, spektakulär ist. Und dann zählt Paulus verschiedene Gaben hier auf. Das ist eine Liste. Und das ist die Rede vom Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, von der Gabe des Glaubens, von den Gaben der Heilungen, Wunderkräfte, Weissagungen. Ich werde nicht über alle diese Gaben sprechen. Ich habe mir drei ausgesucht und ihr dürft raten, welche. Das bringt euch aber nicht weiter, weil ihr vielleicht nicht drauf kommt. Okay, welche Gaben habe ich mir ausgesucht? Das Wort der Weisheit. Denkt man vielleicht, okay, alle, die graue Haare haben, die haben ein Wort der Weisheit. Muss nicht sein. Ich sage mal so, ich habe verschiedene Worte gehört von Leuten mit weißen Haaren und da waren sie nicht immer weise. Okay. Mit Weisheit ist hier die Fähigkeit gemeint, das eigene Leben zu meistern und anderen darin einen Rat zu geben. Und zwar nicht nur aus der menschlichen Weisheit, sondern aus der Weisheit, die der Geist Gottes in uns bewirkt. Das ist ein kleiner Unterschied. Menschen werden weise, auch wenn sie keine Christen sind, aber etwas anders. Aber die Weisheit, von der hier die Rede ist, das Wort der Weisheit, gewirkt durch den Heiligen Geist, ist die Fähigkeit, zur richtigen Zeit einen Beitrag zu leisten, um ein Problem zu überwinden. Und zwar aus der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ein lösendes Wort in einer schwierigen, in einer verfahrenen Situation, das uns oder einem vom Gottesgeist geschenkt wird, vom Heiligen Geist. Da sitzt man in einer Runde und alle kommen nicht weiter. Oder man sitzt mit einem anderen zusammen oder telefoniert. Und auf einmal, unerwartet, bekommt man dieses Wort. Ein Wort der Weisheit. Und es gibt welche unter den Christen, die öfter sein Wort der Weisheit bekommen. Oftmals kann es durch einen einzigen Satz oder durch eine einzige gezielte Frage zu einer Lösung kommen. Da gehen uns die Augen auf. Da wird ein Problem auf einmal gelöst. Da wird es einfacher. Es trifft den Kern des Problems und überwindet durch diesen Vorschlag, durch diesen Wort der Weisheit den toten Punkt. Auf einmal kommt die ganze Situation in Bewegung. Ich habe das schon öfter erlebt. Das hat keiner auch gleich so benannt. Das war ein Wort der Weisheit, gewirkt durch den Heiligen Geist. Da sind wir manchmal als Christen sparsam, dass wir das so nicht erkennen wollen. Wir schreiben das vielleicht einem anderen Mitchristen zu. Aber so wirkt auch Gott. Ein Wort der Weisheit. Wer dieses Charisma, diese Gnadengabe bekommen hat, kann natürlich nicht immer mit einem lösenden Wort aufwarten. Das ist nicht wie auf einem Fließband so, dass man ständig sowas bekommt. Aber er wird in entsprechenden Situationen darum beten und Gott darum bitten, dass ihm dieses Wort der Weisheit wieder geschenkt wird. Wieder eine schwierige Situation, eine schwierige Frage, ein Problem. Und was tut so jemand? Was tut ein Christ? Gott, gib mir ein Wort, dein Wort der Weisheit. Gib einem von uns die Gabe des Wortes der Weisheit. Ich möchte uns an dieser Stelle ermahnen als Gemeinde. Auch wenn wir uns als ganze Gemeinde versammeln und wir haben ein Problem, dass wir einfach innehalten und sagen, so, stopp. Jetzt wollen wir kurz innehalten und beten, dass Gott uns ein Wort der Weisheit schenkt. Und das auch so erwarten. Weil Gott heute auch noch wirkt, auch mit solchen Gaben. Wenn jemand, ein Christ, der das schon öfter hatte, aber in diesem Moment keinen entsprechenden Impuls bekommt, was macht er? Hält die Klappe. Er schweigt. Er soll nicht so tun, als Gott ihm was gesagt hätte, wenn er ihm das nicht gesagt hat. Wenn er ihm das Wort der Weisheit nicht geschenkt hat. Weil es bei den Gaben des Heiligen Geistes keine Automatik gibt, dass es immer und zu jeder Zeit funktioniert. Nein, so ist es nicht. Es ist ein Geschenk. Eine Gnadengabe. Weil es bei den Gaben des Heiligen Geistes einfach anders ist, als wir uns vielleicht vorstellen. Wenn er aber einen Impuls hat, dann ist er mitverantwortlich auch für die Art und Weise, wie er das einbringt. Mit welchen Worten auch. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie soll ich das sagen? Manchmal ist das so ein Impuls, ein Wort der Weisheit und nun, wie sage ich das dem Kind? Da soll man weiterbeten, dass Gott einem das schenkt. Es gehört zu seiner Aufgabe und zu ihrer Aufgabe, die angemessene Formulierung und Ausdrucksweise zu finden. Ich finde diese Gnadengabe als eine großartige Gnadengabe, die wir als Christen einzeln und als Gemeinde ständig oder immer wieder brauchen. Eine weitere Gabe ist das Wort der Erkenntnis. Das griechische Wort für Erkenntnis lautet Gnosis. Allerdings wird dieses Wort für jede Art von Wissen und Erfahrung verwendet. Und hier liegt der Schwerpunkt nicht bei der einfachen Wahrnehmung, sondern bei dem Verständnis für Zusammenhänge. Da bekommt ein Christ auf einmal so einen Überblick. Auf einmal bekommt ein Christ Flügel und kann von oben sozusagen auf die Situation schauen. Er kriegt eine Perspektive, einen Blick. Dabei muss die Erkenntnis so gut begründet sein, auch biblisch, dass man sie auch an andere weitergeben kann. Während das Wort der Weisheit ein spontaner Lösungssatz ist, bietet oder vermittelt das Wort der Erkenntnis einen Durchblick, der ein Problem nicht nur spontan löst. Das Wort der Erkenntnis bietet eine Chance für eine dauerhafte Veränderung, eine Situation zum Beispiel. Also, die Gabe der Erkenntnis, das ist eine von Gott gewirkte Interpretation auch eines Bibelwortes für die konkrete Person oder Situation in die aktuelle Situation eines Menschen, einer Gruppe oder einer Gemeinde. Das gibt's. Das schenkt der Heilige Geist. Im 1. Korinther allerdings kritisiert Paulus den Stellenwert, den die Erkenntnis, die Gnosis in der Gemeinde dort bekommen hat. Denn es war dort zu einer Art Konkurrenzkampf gekommen. Warum? Weil eine Gruppe ihre Erkenntnisse über die der anderen stellte. Und dann sagte Paulus, gewiss, wir alle haben Erkenntnis. Doch Erkenntnis allein lässt uns schnell eingebildet sein. Die Liebe dagegen baut auf. Umso wichtiger ist, dass bei Paulus diese Erkenntnis trotzdem in der Liste der Gnadengaben hier auftaucht. Damit sagt Paulus, dass dieses Wort der Erkenntnis dann zum Aufbau der Gemeinde und zur Hilfe für den Einzelnen beiträgt, wenn das aus dem Gebet heraus, aus dem Wort heraus weitergegeben wird, wenn das mit der Wirkung des Heiligen Geistes geknüpft ist. Auch hier gilt das Gleiche, dass man auch darum bitten darf und soll. Gott schenkt mir, schenkt jemand von uns, das Wort der Erkenntnis, dass wir das einschätzen können, zum Beispiel die Situation jetzt, politische Situation hier in Bremerhaven oder gesellschaftliche. Oder wir werden konfrontiert mit etwas völlig Neuem und wir verwursteln uns in Kleinigkeiten und Details. Da können wir das nicht mehr einschätzen. Da treffen wir möglicherweise falsche Entscheidungen. Dann bitten wir Gott um ein Wort der Erkenntnis. Ob und wie er uns das will, überlassen wir ihm. Die größte Weisheit, das größte Wort der Weisheit besteht natürlich bei Paulus darin, dass die Botschaft des Kreuzes weiterzugeben, sodass die Augen der Menschen für Jesus geöffnet werden. Aber wir brauchen in verschiedenen Situationen, nicht zuletzt in seelsorglichen Gesprächen, dringend diese Gabe. Bei vielen Problemen kann der natürliche Mensch überhaupt nicht durchblicken. Einen solchen Durchblick, eine solche Erkenntnis können wir bei Gott erbitten. Und nun habe ich noch eine dritte spannende Gabe. Da kämmet ihr nicht drauf. Doch. Die Gabe der Krankenheilung. Das ist die Gabe, so mit den Kranken zu beten, dass sie entweder Heilung oder neue Kraft in ihrer Krankheit bekommen. Bei der Aufzählung der verschiedenen Charismen, Gnadengaben im 1. Korintherbrief Kapitel 12 gebraucht Paulus mit einer interessanten Formulierung. Gnadengaben zu Heilungen. Es ist eine doppelte Mehrzahl. Charismata Yamaton. Gnadengaben zu Heilungen. Braucht man sich nicht zu merken, das Griechische. Aber das macht uns darauf aufmerksam, dass es viele Formen der Heilung gibt. Da haben wir etwas davon in Jakobus 5 im Hinterkopf. Das wurde das dort auch genannt. Manchmal wird eine Krankheit sofort und vollständig geheilt. Ich habe es erlebt, schon mehrere Male. Ich habe es für andere gebetet, ist es passiert. Ich war dabei, wo es gebetet wurde. Ein anderes Mal kommt eine Entwicklung zur Heilung in Gang. Einem anderen geht es nach dem Gebet besser. Oder die Symptome schwächen sich ab. Und manche bekommen einfach neue Kraft, mit ihrer Krankheit zu leben und ein fröhlicher Christ zu sein. Die Mehrzahl Heilungen bezieht sich also auf das Heilungsgeschehen selbst. Die Vielfalt bezieht sich aber auch an die Form des Heilungsgebetes. Wir können unterschiedlich beten um Heilung. Es gibt ein Gebet unter Handauflegung, ein Gebet mit Salbung oder die schlichte Fürbitte. Mit der doppelten Mehrzahl öffnet uns Paulus den Blick für die Unverfügbarkeit der Heilung. Das heißt, nicht wir bestimmen darüber, ob jemand und wie jemand gesund wird oder wie einem geholfen wird, sondern Gott bestimmt das. Aber auch wird uns hier die Bandbreite der Möglichkeiten für Kranken hier sozusagen vor Augen geführt. Die Gabe der Krankenheilung drückt sich darin aus, dass Gott übernatürlich heilt, auch heute noch, dass die Heilung, die durch medizinische Möglichkeiten heute geschieht, unterstützt wird dadurch, dass Gott neue Kräfte schenkt. Er tut dies auch heute noch und unser Gebet ist, dass er dies schenkt, damit sein Name verherrlicht wird. Nicht der Mensch steht im Mittelpunkt bei diesen Gnadengaben der Heilungen, sondern Gott selbst. Aber wir rechnen damit, dass diese Gaben der Krankenheilungen unter uns sind und dass sie angewandt werden. Wir überlassen nicht alles den Ärzten. Und das tun manche Kirchen, manche Christen. Die beten überhaupt nicht mehr, die gehen einfach zum Arzt. Ist nicht ganz falsch, würde ich sagen. Aber als Christen hat man was Wesentliches vergessen. Ein Appell oder eine Bitte. Betet, lasst wir euch beten. Rechnet damit, dass Gott euch hilft. Wie er euch hilft, überlasst bitte Gott. Wir freuen uns als Älteste, dass immer wieder, das häuft sich in der letzten Zeit, welche von euch darum bitten, dass die Ältesten für sie beten und sie salben. Großartig, eine gute Entwicklung. Denn da entwickelt sich was im Vertrauen auf Gott. Gut, es gibt in der Bibel verschiedene Listen mit Gnadengaben. Wenn wir sie zusammenzählen würden, kämen wir auf die Zahl so um 24 herum. Die ganz schwarzen hier merkt ihr, aber es gibt auch zwei Bibelstellen, wo Gaben genannt werden, die etwas einzusortieren sind. Darüber können wir ein anderes Mal vielleicht sprechen. Paulus sagt im 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10, dient einander als guter Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und der Geist Gottes ist bei diesen Gaben am Wirken. Gott wirkt vielfältig durch seinen Geist unter uns. Und diese Gaben sollen uns nicht trennen, sondern sie sollen uns zu Gott führen. Und aus dieser Perspektive betrachten wir die Gaben. Es bestehen Unterschiede in den Gnadengaben, doch ist es derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen tut. Das ist so wie mit einem Baum. Jetzt im Frühling, ihr könnt heute da in einen Garten gehen oder in den Park, euch einen Baum anschauen, er hat ganz viele Blätter. Normalerweise, wenn er gesund ist. Aber es gibt nicht zwei Blätter, die exakt identisch sind. Genauso ist auch in der Gemeinde. Jeder von uns ist unterschiedlich begabt. Ja. Und sieht nicht nur anders aus. Anders ausgestattet. Aber es ist ein Gott, der uns begabt und begnadigt. Okay, wozu sind die Gnadengaben da? Das wird jetzt etwas kürzer. Ihr braucht nicht traurig zu sein. Ich kann nicht immer lange predigen. Denn Paulus lehrt uns noch etwas hier. Im Vers 7 lesen wir, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Die Gaben sind nicht nur zum privaten, sondern zum allgemeinen Nutzen da. Was bedeutet das für uns konkret? Das heißt, wir sind keine Endverbraucher der Gaben Gottes. Ist das gut formuliert, oder? Steht nicht in der Bibel, aber ich hätte es gerne drinnen gesehen. Wir sind keine Endverbraucher der Gaben Gottes. Denn sie sind nichts anderes als die von uns von Gott anvertraute Ausrüstung, Werkzeuge. Die Gnadengaben Gottes sind dazu da, um in dieser Welt Gottes Stimme, Gottes Hände, Gottes Mund, Gottes Füße, Gottes Gegenwart sein zu können. Das ist nicht nur für uns. dass wir uns einkuscheln irgendwo in einen Sessel. Nein, sind für die Welt, auch nicht nur für unsere Gemeinde. Und diese Wahrheit ist ganz, ganz wichtig in unserer Gesellschaft. Ich würde sagen, sogar in der christlichen Panorama da, in den christlichen Kirchen. Heute dreht sich vieles um die persönliche Entfaltungsmöglichkeiten. Man will selbstständig sein, man will unabhängig sein, man will auf den eigenen Füßen stehen. Das ist alles erstmal nicht falsch. Also wenn junge Leute so denken, ist es auch richtig, dass sie sich dann auch ausstrecken. Aber man will auch, was seinen Glauben angeht, selbstständig sein. Das ist meine persönliche Angelegenheit, das geht keinen was an. Und da entfernt man sich vom biblischen Boden, wenn man so denkt. Der Glaube ist nicht nur für mich und für dich da. Es gibt einen Zusammenhang. Auch bei Geistesgaben ist es so. Fragt man sich, was habe ich davon? Was geben mir welche Gaben? Was für ein Potenzial habe ich? Und wisst ihr was, bei den meisten Büchern zum Thema Gaben und wo es auch Gabentests gibt, wird auch geworben mit folgender Argumentation. Erst wenn ich unsere Fähigkeiten kenne, schöpfe ich mein wahres Potenzial aus. Erst dann finde ich Lebensglück und Erfüllung, Befriedigung. Aber das ist keine biblische Vorstellung, tut mir leid. Denn den wahren Sinn der Gnadengaben und Begabungen erklärt uns die Bibel etwas anders. Mit unseren von Gott geschenkten Gaben dienen wir Gott und den anderen. Es ist nicht nur für uns da. Aus der biblischen Perspektive geht es nicht nur um die Entfaltung meines Potenzials. Es geht um das Potenzial der Gemeinde Jesu, zu der ich auch gehöre. Und es geht um die Welt, um die anderen, die Christus durch meinen bzw. durch unseren gemeinsamen oder gemeinsam getragenen Dienst, die Christus berühren und verwandeln will, damit Gottes Reich sichtbar wird. Deshalb finde ich das großartig, wenn im 1. Korinther 12 die Gemeinde wie ein Leib, ein Körper, menschlicher Körper beschrieben wird. Und alle Gaben sind wichtig. Auch der kleine Finger, der gerade in meinem Ohr steckt, ist ganz, ganz wichtig. Sonst hätte ich das nicht machen können. Alle Glieder sind wichtig. Man kann nicht nur manche bevorzugen. In ihnen pulsiert das Leben. Und so sind wir auch. Wir sind Glieder am Leib Christi. Und wir werden benötigt. Der ganze Körper braucht uns. Der Wert meiner Gabe ergibt sich nur aus dem Zusammenspiel mit den Gaben anderer Christen. Ja. Wirklich Großes stellen wir nur gemeinsam auf die Beine als Gemeinden. Und genau das macht richtig Freude. Es zu erleben, dass mein Beitrag ein unverzichtbarer Bestandteil eines großen Ganzen ist. Das macht das Leben als Christ auch sinnvoll und auch, würde ich sagen, zielorientiert. Und das durch das gemeinsame Ziehen an einem Strang neue Kräfte sogar entfaltet in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft. Diese Betonung vermisse ich in den meisten Ausführungen zum Entdecken und Ausüben der Gnadengaben, die uns der Heilige Geist gibt. Lassen wir noch einmal Paulus zu Wort kommen. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Gott gibt uns also die Gnadengaben, damit wir uns einander zuwenden und einander dienen. Wir kommen in die Gemeinde und die richtige Frage lautet, wie kann ich meinen Geschwistern hier mit meinen Gaben dienen? Das ist die richtige Frage. Dient meine Gabe dem allgemeinen Nutzen, auch hier in der Gemeinde und darüber hinaus? Oder stärkt sie andere Christen? Werden sie auferbaut? Führt sie andere zu Gott, zu Christus? Oder ich habe sie schon lange eingetütet, eingeschweißt in der Tiefkühltruhe und die Gabe wartet auf das Wiederkommen des Herrn. Und die letzte Frage, wie werden diese Gnadengaben verteilt? Das ist am kürzesten. Zuletzt erinnert Paulus, dass Gott schenkt, wie er es sich vorgenommen hat. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wir sind alle von Gottes Geist abhängig und vom Gottes Willen. Zur Erklärung vielleicht ein weiteres Bibelwort aus Johannes 3,8. Da sagt Jesus, der Wind, damit ist auch der Geist gemeint, weht, wo er will. Du hörst das Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Gottes Geist, Pneuma, der Geist Gottes, ist für uns nicht vorstellbar. Wir können ihn nicht sehen, aber wir können ihn an seinen Wirkungen, auch an den Gaben, die eingesetzt werden, entdecken. Gottes Geist, wir wissen, dass er in unseren Herzen, in unserer Welt anwesend ist, aber wir können nicht voraussagen und schon gar nicht bestimmen, welche Wirkungen wann und wo von ihm ausgehen. Es gibt ein schönes Buch von Siegfried Großmann, das ist Pastor, Baptistenpastor, der war für sogar Präsident unseres Bundes, kenne ihn sehr gut persönlich. Er hat das Buch mit dem Titel Weht der Geist, wo wir wollen, geschrieben. Finde ich gut. Und diesen Eindruck habe ich öfter, muss ich euch sagen. Er hat dieses Buch geschrieben 1995. Da gab es so ein Phänomen hier, der sogenannte Toronto-Segen. Braucht sich nicht zu wissen, kann gleich vergessen. Toronto ist natürlich in Kanada, aber das war so ziemliche Auswüchse. Und er hat sich damit beschäftigt und die Frage gestellt, weht der Geist Gottes, wo wir wollen? Und man konnte damals den Eindruck haben, dass viele Christen das so möchten. Und er fragte auch das ganze Spektrum der Christen, ob nicht in der charismatischen Bewegung damals die Gefahr wächst, mit den Wirkungen des Geistes so umzugehen, als hätten wir sie in der Hand. Dadurch würde das echte Wirken des Heiligen Geistes stark eingegrenzt. Er könnte dann nicht mehr das tun, was er will, weil wir schon getan haben, was wir wollen. Das klingt gut, ja? Er könnte dann der Heilige Geist nicht mehr das tun, was er will, weil wir schon getan haben, was wir wollen. Meine Lieben, wenn wir die Wirkungen des Heiligen Geistes versuchen zu manipulieren, bewusst oder unbewusst, verursacht das ein heilloses Durcheinander. Und das brauchen wir gar nicht als Christen. Am Ende produzieren wir nur ein großes, also in großen Stücken Vertrauensverlust bei anderen Menschen und untereinander. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er wirkt. Wir sind vom Geist Gottes abhängig, nicht er von uns. Er selbst sucht sich die Räume und die Gefäße für sein Wirken. Nicht wir bestimmen und sagen, Heiliger Geist, jetzt musst du hier wirken oder da oder bei dem. Er tut das. Er ist der Bote des großen Dirigenten, der das Orchester leitet. Christoph, es war schön, oder? Der Heilige Geist ist der Bote des großen Dirigenten, der das Orchester leitet. Es ist seine Entscheidung, wer wo spielt und wem er welche Gaben gibt. Gott ist einfach souverän. Und das sollen wir auch festhalten für uns vielleicht zum Schluss. Wir sind nicht da, um zu fordern. Wir können erflehen und uns beschenken lassen. Unsere Aufgabe ist es, uns seine Weisheit zu unterstellen und seine Verteilung der Gaben freudig und demütig anzuerkennen. Fassen wir es zusammen. Die Gnadengaben sind vielfältig. Die sind kunterbunt, kann man sagen. Alle Gaben sind zum allgemeinen Nutzen da, nicht nur für einen Einzelnen. Und Gottes Geist teilt seine Gaben aus, wie er will. Was sollen wir von dieser Predigt mitnehmen? Ja, man kann die Broschüre da draußen kaufen, diejenigen, die es noch nicht haben, am Büchertisch. Das ist eine Broschüre, genau. Also viele gute Sachen hier. Ansonsten kann man sich am Infotisch ein Blatt holen. Das ist eine Kopie aus dieser Broschüre. Kann ich herzlich empfehlen. Man kann Fragen lesen und hier ist alles erklärt. Und gucken, was für Gabe habe ich eigentlich. Und dann bitte euren Namen schreiben in mein Fach. Da kommen wir ins Gespräch. Okay? Es wird spannend sein. Also ich erwarte, dass ich was tut bei uns. Und dass wir nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen hier, dass wir miteinander sprechen drüber. Wie sollen wir denn wissen, welche Gaben wir haben oder wie können wir sie einsetzen? Lass uns heute und in den kommenden Tagen Gott bewusst danken, dass er so viele Gnadengaben uns geschenkt hat. Auch dir und dir und dir und dir und mir. Uns allen. Und dass er uns auch hilft und zeigt, wie können wir sie zu seiner Ehre unter der Auferbauung der Gemeinde einsetzen. Und dann achte einmal bewusst darauf, wie Gott durch andere Menschen wirkt und danke ihm für diese konkrete Menschen. Vielleicht triffst du dich mit einem anderen Christen und sagst du ihm, du, ich habe meine Beobachtung ist so, du hast die und die Gaben. Ist das bewusst? Und betet einfach miteinander und fragt Gott, was das bedeutet. Geht doch wenigstens zu einer Person, noch heute oder in der kommenden Woche, ruf sie an und sag ihr, wo und wie du Gottes Wirken in ihrem oder in seinem Leben siehst. Und die Gemeinde wird dadurch alleine schon auferbaut, sage ich euch. Gut, ich habe es genug gesagt, deshalb möchte ich noch beten, damit wir gut zu dem nächsten Lied kommen, der so schön und so alt ist, dass wir es noch einmal singen werden. Gut, dass wir einander haben. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du ein souveräner Gott bist. Und wir danken für dein Wort, für die Heilige Schrift. Wir danken dir für das Geschenk der Gemeinde und dafür, dass du, himmlischer Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus uns zu dir gezogen hast und dass du uns beschenkt hast mit dem Heiligen Geist. Lass uns bitte uns öffnen auf dein Wirken und lass uns gespannt sein, was du mit uns allen und mit uns als Gemeinde noch vorhast. Amen.